Was soll ich machen? 2.0.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Wir haben gestern darüber gesprochen, dass diese Frage in der aktuellen Situation sehr, sehr oft kommt und in den meisten Fällen eher so eine emotionale Reaktion dahinter steckt. Deshalb entwickeln sich dann auch sehr hitzige Diskussionen, weil natürlich jeder aus seinem Blickwinkel für sich Recht hat. Aber gerade dann, wenn Mann und Frau miteinander diskutieren, innerhalb der Familie diskutiert wird und hier unterschiedliche Ansätze da sind, dann kann man nicht sagen, wer hat jetzt Recht, weil eben jeder aus seinem Blickwinkel immer wieder Recht hat. Ich als Finanzplaner versuche zuerst einmal zu verstehen, was die Menschen an Argumentationen liefern, an Antworten geben auf bestimmte Fragen, um daraus dann ableiten zu können und erfassen zu können, wie sollten wir die richtige Strategie beginnen aufzubauen. Das ist sehr, sehr individuell im Idealfall und meist sind die Lösungen auch nicht in der Auslage Cora Publica zu diskutieren, sondern sehr individuell einzeln und schon auf sehr viel Vertrauen aufgebaut. Gestern waren wir so weit, dass es einmal ein erster wichtiger Schritt sein kann, um seine Vermögenswerte in mehr Sicherheit zu bringen, dass alles, was oberhalb der Einlagensicherung, also alles, was über 100.000 Euro auf Konten liegt, das lieber in solche Produkte ausgelagert wird, wie zum Beispiel Wertpapierdepots, um dort mal aus der Bilanz einer Bank draußen zu sein. Und da kommt natürlich dann die Frage, wie gehe ich mit den Produkten dementsprechend weiter. Wir haben auch darüber gesprochen, ob ich jetzt verstehe, wie der Kapitalmarkt funktioniert, was ist der innere Wert eines Investments und was bildet aktuell die Börse ab, wie ergeben sich da die Kurse, dass ich also verstehen kann, dass die aktuellen Kurse nicht unbedingt mit dem inneren Wert aktuell zu tun haben. Die aktuellen Kurse sind entweder deutlich drüber oder deutlich drunter. Aber damit ich hier besonnen damit umgehen kann, muss ich verstehen, wie diese Kurse zustande kommen. Das ist nicht Hokuspokus, das ist nicht irgendwelche tagtägliche Spekulation, sondern bewegt sich um die inneren Werte und um die Stories, die rundherum dem Markt präsentiert werden, ab. Eine Möglichkeit wäre, dass man jetzt hergeht und sagt, okay, ich kaufe immer ein Wertpapierdepot neben der Liquidität für kurzfristige Reserven, einen global ausgerichteten, breiten, globalen Investmentfonds als Beispiel. Ein Fonds, der den sogenannten MSCI World Index, den weltweiten Wirtschaftsindex, abbildet. Dann habe ich hier zahllose Unternehmen drinnen. Diese Fonds kann ich schon bei kleineren Beträgen mir kaufen. Ich kann sogar dort monatlich hineinsparen, auch wenn ich das möchte. Und selbst solche globalen aufgestellten Investmentfonds bilden die globale Wirtschaft ab. Das heißt, wenn man sowas kauft, findet man sich grundsätzlich mal damit ab, dass die größte Stabilität in der Grundlage die globale Wirtschaft bietet, weil alles, was wir derzeit sehen an Produkten im Finanzmarkt, bauen darauf auf. Das ist unser Fundament. Und die einzelnen Industriesparten, die sogenannten Satelliten, die ergeben sich dann als Ergänzung, wenn ich zu irgendeinem Industriebereich eine Idee habe. Es ist fast so wie beim Hausbau. Wenn man heute sagt, ich möchte ein Haus bauen, dann fängt man hoffentlich auch nicht mit dem Kamin an, nur weil das jetzt irgendwie günstig zum Kaufen ist oder mit der Badewanne oder mit den vergoldeten Wasserhähnen, sondern ich beginne zuerst mit der Basis, mit meinem Keller, mit meinem Fundament und baue von dort nach oben auf und dann kann ich meinetwegen im obersten Stockwerk mich ein bisschen verwirklichen und kann dort ein paar Feinheiten mit dazu nehmen. Und so ähnlich ist es auch im Portfolio. Der größte Teil meines Portfolios sollte mal die solide Basis sein. Das kann, wie gesagt, also ein global ausgerichtetes Portfolio sein. Selbst dort gibt es natürlich in den unterschiedlichen Strategien Risiken. Ich nehme jetzt als Basis her, wenn eine Strategie gewählt wird, wo die weltweite Kapitalisierung der einzelnen Unternehmen ausschlaggebend ist, dann heißt es, dass die großen Unternehmen und größere Firmen in meinem Portfolio einen größeren Anteil haben werden. Das heißt, die Bereiche, die aktuell boomen, die sehr viel Kapital haben, die kriegen noch mehr Kapital. Und Unternehmen, die kleiner sind, vielleicht Nischenbereiche sind, aber nicht so viel Kapital anziehen oder aktuell nicht in dieser richtigen Hypewelle drinnen sind, naja, die werden dann weniger bekommen. Deswegen kann man auch solche Strategien diskutieren. Ein Gegenstück könnte sein, ein sogenanntes Equal Weight, ein gleichgewichtetes Portfolio. Es gibt auch solche Ideen, wo man hergeht und sagt, ich möchte die Zusammenstellung der Firmen nicht nach der Börsenkapitalisierung haben, sondern nach Gleichgewichtung. Also ich möchte aus jedem, also mein Portfolio sollte so aufgebaut sein, dass ich als Beispiel maximal 1% oder 0,5% aus allen Unternehmen habe und daraus kommt jetzt meine Zusammenstellung zusammen. Diese Kapitalmarktgewichtung, die kann sehr starke Verzerrungen hervorbringen. Alleine wenn man heute nur Apple anschaut, Apple ist in sehr vielen globalen Portfolios drinnen. Warum? Weil es das größte von der Börsenkapitalisierung her das größte Unternehmen ist. Und Apple deckt aber insgesamt im MSCI World Index 4,8% ab. Diese 4,8%, dass man das nur zuordnen kann, wie groß das ist oder wie klein dementsprechend daneben andere sind, die 4,8% ist in Summe so viel wie die gesamte Immobilienbranche, die im weltweiten Index drinnen ist, plus die gesamte Bergbaubranche, plus die gesamte Chemieindustrie, plus die gesamten Energieversorger, plus die gesamten Grundversorger im Nahrungsmittelbereich. Also wenn man sich das mal vorstellt, dass ein Unternehmen so viel in Börsenkapitalisierungswert abdeckt wie all diese zusammen, dann ahnt man schon, dass das durchaus ein Klumpenrisiko sein kann. In einem Video vor einigen Tagen habe ich gehört, dass nicht nur diese sogenannten FANG-Aktien, das ist die Abkürzung von Facebook, Amazon, Netflix und so weiter, existieren, sondern es gibt auch das sogenannte Amata-Risiko, das Klumpenrisiko. Amata, das ist wieder die Abkürzung von den Top 5 Unternehmen, in diesem globalen Index drinnen sind. Apple, Microsoft, Amazon, Tesla und Alphabet. Diese Unternehmen zusammen machen 14% des globalen Indexes aus. So, jetzt gibt es einige, die sagen, ja, aber das ist dann gleichzeitig ein Amerika-Risiko. Damit würde ich nicht ganz einverstanden sein, weil die Unternehmen haben zwar ihren Sitz in Amerika, aber in Wahrheit sind sie global. Das heißt, wenn man anschaut, wo entsteht das Geschäft, dann entsteht das Geschäft ganz klar nicht in Amerika, sondern aus den globalen Märkten. Dass der amerikanische Markt vieles so dominiert, ergibt sich ja auch daraus, dass dort mit Englisch ein Riesenmarkt zur Verfügung steht, über 350 Millionen Menschen. Was an der Ostküste funktioniert, kann sehr schnell in der Westküste umgesetzt werden. Alleine wenn wir heute nur schauen, da gäbe es Geschäftsmodelle, die gut funktionieren in Deutschland mit 40 Millionen Menschen. Und ein Unternehmer sagt, ich gehe nach Frankreich, geht schon nicht, weil Sprache, Mentalität, Kultur, Gesetze, Rahmenbedingungen völlig andere sind. Also aus diesem Blickwinkel ist es logisch, dass halt natürlich sehr viele globale große Unternehmen Amerika sitzt haben. An dem kommt man vermutlich heute auch nicht wirklich vorbei. So, und was kann ich dann jetzt machen? In den letzten Jahren ist ja auch die Idee aufgekommen, wo legt man jetzt eher an? Eher in sogenannte Value-Unternehmen, also in Unternehmen und Geschäftsmodelle, die schon gesettelt sind, die großen Blue Chips sind, die nicht verschuldet sind, die in Cashflow schwimmen, die Dividenden auszahlen können, die wachsen dann nicht so stark. Oder in Unternehmen, die auf Hoffnung setzen, das sind die ganzen Growth, die Wachstumsunternehmen, die sind meist entweder verschuldet, haben noch keine Gewinne, haben zu wenig Cashflow, aber da ist sehr viel Fantasie drinnen. Wenn sie dann einschlagen, dann werden sie groß. Und es ist so, dass aus den letzten Jahrzehnten alleine aus dieser Amata-Story nimmt man sehr viele her und die werden auch von Verkäufern sehr oft verwendet, weil dann sehr aggressive Startup-Unternehmen den Kunden verkauft werden und dann gleich dazu gesagt wird, ja, stell dir vor, daraus wird der nächste Amazon, daraus wird der nächste Tesla, daraus wird der nächste Apple, daraus wird der nächste Facebook. Und diese Hoffnung kaufen dann die Menschen. Aber von der Strategie her ist das nicht Value, also innerer Wert, sondern das sind Growth-Strategien. Vor ein paar Jahren ist auch die Geschichte, also die Diskussion aufgekommen, was ist besser, Growth oder Value. Und ich persönlich bin der Meinung, es ist gar nicht notwendig, sich zu entscheiden, entweder oder, weil Gott sei Dank kann ich sogar sowohl als auch nehmen. Und ich habe immer wieder als Beispiel hier auch angeführt in dem Podcast den Warren Buffett, der mit Berkshire Hathaway eine eher Value ausgerichtete Strategie hat. Das hat übrigens auch nicht er erfunden, sondern der Benjamin Graham, der Anfang der 90er Jahre, Anfang 1900, also vor über 100 Jahren die Value Investment Strategie formuliert hat, entdeckt hat. Und auch er hat es ja von wo übernommen, noch aus 1800 irgendwas. Das heißt, der Warren Buffett hat ja sehr konsequent durchgezogen, ist halt ein Value-Investor. Der schwankt nicht so stark und der ist eher belächelt worden von der jungen Generation nach der Covid-Phase, nachdem wieder mal so ein Technologie-Hype entstanden ist, so ein Growth-Hype entstanden ist und eine Symbolfigur für diese Wachstumsstrategien ist die Cathie Wood, die mit ihrem Fonds in einigen Jahren bis zu 300% Wertsteigerung erreicht hat. Jetzt ist es ruhig geworden um Cathie Wood herum und um diese Strategien herum, weil die so seit Mitte Februar 2021 bis heute in etwa -60, -70% hingelegt haben. Das heißt, von den 300% einiges wieder dahingeschmolzen ist. Wenn man jetzt die zwei Strategien übereinander legt und sagt, da habe ich eine eher value-orientierte, wertorientierte Strategie, globale, und lege eine Wachstumsstrategie drauf, dann sehe ich, dass der eine ganz konstant und ruhig dahin geht und die zweite Strategie um diese Konstante herum schwankt, brutal. Wann legen die meisten Anleger, die keine Erfahrung haben, in hochschwankende Strategien an? Naja, meist immer dann, wenn es gehypt ist, wenn das Ding schon gestiegen ist, wenn die Medien schreiben, die und die Strategie hat jetzt 150% Wertsteigerung in einem Jahr, dann rennt man hin, kauft's. Und wann schmeißt man die Nerven weg? Naja, so wie jetzt, wo die Medien dann schreiben, ah ja, die Strategie funktioniert doch nicht, weil im letzten Jahr -60% und deswegen haut man das dann raus. Das größte Problem ist bei all diesen Dingen, sind die Anleger, die eben nur Glücksritter sind, nur Rendite haben wollen, aber sich mit den Grundideen und Grundstrategien nicht auseinandersetzen wollen. Das Gute aus meiner Sicht, wie gesagt, ist, dass man sich nicht entscheiden muss, entweder oder, Value oder Growth, sondern in der richtigen Mischung kann ich das zusammenstellen. Das heißt, ich kann mit einer Core- und Satellitenstrategie mir das aufbauen und sagen, okay, im Core-Investment ist eine globale, breit aufgestellte Basis und daneben nehme ich mir 30-40%, je nachdem, nach Vorstellung, was zu mir passt, nach Risikoprofil, diesen Teil und gebe dort Satelliten hinein und kann dort die unterschiedlichen Sektoren, jetzt Energie oder Wasser oder Technologie oder zig Themen kann ich hier hineinnehmen. Aber wichtig ist, dass das zuerst einmal festgelegt ist und manche haben mir auch rückgemeldet, man kann doch diese Value- und Growth-Strategie miteinander nicht vergleichen. Wie schwachsinnig ist denn der Janosch? Das ist ja so, wie wenn man Apfel und Birnen vergleicht miteinander. Ich muss dann immer dazu sagen, naja, grundsätzlich haben Äpfel und Birnen eine ganz wichtige gemeinsame Eigenschaft, sind beide Obstsorten und ich mag Obstsalat. Und ich glaube, dass man die zwei sehr gut sogar kombinieren kann. Die Markowitz-Theorie, die Idee von Markowitz baut genau darauf auf, dass man im Investment-Universum nicht sagt, entweder oder, sondern einfach sagt, sowohl als auch oder und. Ich kombiniere die zwei. Es ist dann immer die Frage, in welcher Relation, wenn ich etwas Konservativeres mit etwas Dynamischerem und Spekulativem kombiniere und im Idealfall bewegen sich die zwei nicht im gleichen Takt, im gleichen Rhythmus, dann ergänzen sie sich, das heißt, meine gesamte Performance steigt, mein Risiko sinkt und ich erreiche ein besseres Bild. Natürlich, wenn ich nur mit dem Aggressiven zocken würde, könnte es zwar sein, dass ich schneller dran bin, aber es könnte auch sein, dass ich langsamer bin, weil ich zu spät dran bin oder zu früh bei meinen Aktionen. Mein Vergleich dazu ist immer wieder die Rolltreppe, wenn ich so unterwegs bin und ich war jetzt in den letzten Tagen sehr viel auf Bahnhöfen und in öffentlichen Räumen unterwegs, wo es die Rolltreppen gab, und da ist mir diese Studie eingefallen, wann man sich auf der Rolltreppe schneller bewegt. Und für den Einzelnen ist, wenn alle rechts stehen und ich habe die Möglichkeit, links zu gehen, mag es für mich besser sein und ich komme schneller voran, wenn ich gehe. Aber wenn man jetzt die Kapazitäten einer Rolltreppe anschaut, und da gab es Untersuchungen, die sich angeschaut haben, wann habe ich die Möglichkeit, mit einer Rolltreppe maximale Kapazität zu befördern, wenn die Menschen rechts stehen und links gehen oder wenn alle stehen. Und es hat sich herausgestellt, dass wenn alle stehen, eine größere Kapazität bewegt werden kann. Für den Einzelnen individuell mag das langsamer sein, aber im gesamten Kontext ist mehr Beförderungskapazität. Da geht es dann nicht mehr um die Geschwindigkeit. Und das Risiko sinkt. Wenn die Masse sich draufstellt, dann ist die Gefahr, dass jemand umfällt, stürzt, deutlich geringer, als so wie auch vorgestern. Da rennt einer links rauf, dann ist jemand im Weg, dann ist weiter oben eine Tasche, dann stolpert er, dann haut es ihn hin. Das heißt, Geschwindigkeit in diesem Fall erhöht sofort das Risiko. Und das habe ich auch beim Portfolio. Wenn ich mehr Rendite haben will, habe ich automatisch in den meisten Fällen deutlich mehr Risiko. Und es ist die Frage, wie kann ich mehr Risiko senken und im Idealfall daneben trotzdem meine Rendite höher ansetzen. Und das geht in der Kombination. Also wir haben da unterschiedliche Berechnungen gemacht. Ich baue jetzt hier in unser Podcast nur eine Berechnung ein. So ein Value-Investment-Ansatz, also global ausgerichteter Investmentfonds, MSCI World als Basis zu 70% und daneben zu 30% als Beispiel Value-Bereiche, sehr dynamische, wachsende und schwankende Unternehmen. Und wenn man jetzt zurückgeht und sagt, wir hätten in Jänner 2015 gestartet, da waren einige Rückschläge sogar dabei, China-Krise, Dieselgate, 2018, wie die Notenbank versucht hat, die Zinsen zu heben, dann die Covid-Phase, also von 2015 bis jetzt in den 7 Jahren, wären es ein Plus von 125% gewesen, also mehr als eine Verdopplung, im Value-Portfolio. Die Growth-Fanatiker, all jene, die eher die Glücksritter sind, die lachen das aus und sagen, das ist ja gar nichts, weil in der Zeit hätte man mit Growth auch bis zu 300% erreichen können. Aber, und das sage ich dann dazu, seit Februar letzten Jahres hätten wir so weit korrigiert, dass wir jetzt genau dort sind wie beim anderen. Wenn man aber die zwei kombiniert und auch noch gleichzeitig das sogenannte Rebalancing ansetzt, das heißt, wenn irgendein Bereich zu stark steigt, dann reduzieren wir anteilig, damit wir wieder bei der Ausgangsbasis sind. Wenn man am Anfang also festgelegt hat, ein Satellit sollte maximal 3-5% haben und ist sehr stark gewachsen und hat jetzt 10%, dann verkaufen wir Anteile, damit wir wieder bei 3-5% sind. Und Bereiche, die bei 3% am Anfang waren, jetzt gefallen sind und jetzt machen sie nur mehr 1% aus, die füllen wir auf, damit die wieder 3% haben. Und aus dieser Kombination ist in unserem Fall, in dieser Berechnung, statt 125% über diese Zeit 184% Wertzuwachs zustande gekommen. Und das Schwankungsrisiko ist aber trotzdem bei 30% geblieben, beim 30% des Konservativeren. Der Dynamische hat bis zu 60% Rückschlag gehabt. Und wenn man das so überlegt, dass ich weiß, das sind jetzt Zahlenspiele, dann merkt man, dass die Strategie und die Überlegungen viel, viel wichtiger sind, als jetzt auf irgendwelche momentane Nachrichten zu reagieren und hier hektisch herumzuspringen. Also zusammengefasst, auch gestern und heute mein Gruß an all jene, die jetzt aus den Gesprächen des letzten Wochenendes zu dem Podcast dazugekommen sind. Was soll ich jetzt tun? Ist ganz ruhig entspannt bei einem Kaffee, neben einem Tee, mir eine Strategie überlegen, in Ruhe durchdiskutieren, was passt zu mir, darauf ein Portfolio aufbauen und dann losgelöst von den aktuellen Nachrichten das ganz entspannt und in Ruhe umsetzen und auch dabei bleiben. Das ist das Beste. Aber was man am Ende bei all diesen Themen braucht, man sollte anfangen. Es gibt sehr viele Leute, die immer wieder darüber reden, und wenn ich sie dann frage, na, was hast du jetzt gemacht? Heißt, na, noch nichts, weil ich bin noch am Überlegen, ich muss noch schauen, ich muss noch. Ich verstehe es, aber am wichtigsten ist, wenn eine Strategie da ist, beginnen. Und es muss nicht die ideale, die beste Strategie sein, gleich von Anfang an, weil die Strategien können umgebaut werden. Es gibt sehr viele Klienten, mit denen wir vor 20, 30 Jahren begonnen haben zu arbeiten und dazwischen sehr, sehr oft die Portfolios gemeinsam schon wieder umgebaut haben, weil sich vieles verändert hat. Es haben sich die Rahmenbedingungen verändert, die gesetzlichen Möglichkeiten verändert, die Produkte verändert, die Transparenz verändert, die Technik verändert, die Einstellung der Kunden, die Hintergrundinformationen haben sich verändert, und das sind alles maßgebliche Parameter, damit man individuell das eigene Portfolio im Vordergrund lassen kann. Und dann wird es ruhiger. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich hoffe, dass ich mit dieser Serie gestern und heute eben auch wieder mal einen, für viele, die mich schon länger hören, vielleicht eine Wiederholung gebracht habe. Für jene, die noch neu waren, die können sich ungefähr vorstellen, wie ticken die Gedanken, wenn der Janosch mit seinen Klienten aktuell passende Portfolios aus dem Blickwinkel eines Wealth Managers zusammenstellt. Ich wünsche einen schönen Tag, liebe Grüße, und wir hören uns morgen beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.